SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Okay, Berlin ist Hauptstadt, habe ich verstanden. Aber sehr gute Restaurants haben wir natürlich auch bei uns in Baden-Württemberg. 73, die mit mindestens einem Michelin-Stern ausgezeichnet sind, wenn ich mich nicht verzählt habe. René Frank ist zu Gast in SWR 1 Leute in diesem Sommer-Special hier aus Berlin. Warum hast du dich mit deinem Restaurant für Berlin entschieden?
Ja, Jens, erstmal vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und auch mit dem tollen Hintergrund hier mit Blick auf Berlin.
Das ist schon cool, ne?
Ja, absolut. Und wenn ich das auch sehe, hier diesen Ausblick auf Berlin, dann freue ich mich auch einfach wahnsinnig, dass ich hier bin und das seit 8 Jahren in dieser Stadt. Und für mich war damals ganz klar, wenn ich ein eigenes Restaurant aufmache, auch diese Dessertbar, die wir damals vor 8 Jahren geplant haben, dann kann das in Deutschland nur in Berlin stattfinden. Denn wir brauchen einen Ort, wo man Zeit hat, was auszuprobieren, wo man ein offenes Publikum findet. Und ich bin in Süddeutschland aufgewachsen. Und das kam mir da eher so ein bisschen konservativ vor. So dachte ich, ich war 4 Jahre im Ausland unterwegs und als ich zurückgekommen bin, habe ich gesagt, wenn ich was Eigenes mache, dann wird es Berlin sein.
Das heißt, Bayersbronn ist ja sonst in Baden-Württemberg so die Hochburg der edlen Restaurants. Ist noch nicht bereit für dich?
Das kommt darauf an, was man eben machen möchte. Also ich bin da dann, nachdem ich 4 Jahre im Ausland war, bin ich zurückgekommen nach Deutschland, wollte damals schon nach Berlin. Noch nicht mit meinem eigenen Restaurant. Ich bin dann erst nach Osnabrück in das Restaurant La Vie zu Thomas Bühner und habe dort 6 Jahre als Chefpatissier gearbeitet und wollte dann eben raus aus der gehobenen Gastronomie. Ich hatte das da so ein bisschen satt, die Sterne-Gastronomie, da habe ich auch über 20 Jahre
gearbeitet. Gut, der Plan ist nicht aufgegangen.
Ja, bedingt. Also ich habe meine eigene Art von Sterne-Gastronomie sozusagen geschaffen und da hatte ich einfach auch ein mit Berlin die ideale Stadt dafür gefunden. Ja.
Jetzt bin ich, ich habe hier zwar mal kurz gelebt, ein paar Jahre in Berlin, aber nicht so ganz vertraut mit jedem Viertel. Neukölln, das ist dein Standort mit dem Coda, mit deinem Restaurant. Ist das der ideale Standort? Es ist, das muss man natürlich dazu sagen, keine Kiezkneipe.
Ja, also das ist so. Es hat aber anders angefangen. Also man sagt in der Gastronomie immer, das Wichtigste an einem Restaurant ist Location, Location, Location.
Ja.
Und wir wussten, wir sind ein sehr spezielles Konzept. Damals die Idee, wie gesagt, eine Dessertbar zu eröffnen, die für jeden zugänglich ist, so wie die Patisserie aus der Spitzengastronomie runterbrechen, für jeden zugänglich zu machen. Und wir wollten in einen Stadtteil, der sich entwickelt. Wir wollten nicht irgendwo hin, wo man sofort von uns was verlangt, was fertig entwickelt ist, sondern wir wussten, okay, wir wissen noch nicht genau, was wir machen. Es soll ums Dessert gehen. Daher kommt auch der Name Coda. Und da hatten wir einfach mit Neukölln einen Ort gefunden, wo sich viel getan hat. Es sind viele kleine Gastronomien entstanden, viele handwerkliche Betriebe, kleine Röstereien, kleine Cafés. Und das war ein idealer Ort, um auch so ein Konzept zu entwickeln. Und wenn irgendwo was besonders ist, dann geht man ja auch dorthin, dann nimmt man auch einen Weg auf sich. Und so kamen auch die Gäste oder auch heute ist natürlich noch viel mehr, heute kommen die Gäste aus der ganzen Welt zu uns. Früher, als wir aufgemacht haben, sind die Gäste eben aus ganz Berlin zu uns gekommen.
Gibt es den klassischen Gast bei euch?
Überhaupt nicht. Also das ist, wir haben alle Altersgruppen, wir haben alle Typen, wir haben Touristen, wir haben Foodies, wir haben deutsche Gäste, die kommen aus Berlin, aus ganz Deutschland. Ich würde mal sagen, was alle Gäste gemeinsam haben, ist das große Interesse an Essen, an außergewöhnlichem Essen und an neuen Erfahrungen zu machen.
Also wir haben kulinarisch neugierig.
Richtig, genau. Also wir haben nicht den klassischen Gast, der jetzt sagt, ich gehe jetzt ins Zwei-Sterne-Restaurant, sondern wir haben einen Gast, der besonders was erleben möchte und nebenbei ist es halt ein Zwei-Sterne-Restaurant.
Ja. Du hast den Blick gerade schon angesprochen. SWR1.de ist der Schlüssel, um den Livestream auch zu verfolgen, um genau das zu sehen. Wir gucken auf den Alexanderplatz von hier aus und das ist eine ordentliche Strecke. Gibst du den einen Ort in Berlin, dein Lieblingsort?
Gar nicht. Also ich muss sagen, auch wenn ich schon 8 Jahre in Berlin lebe, ich entdecke immer wieder Neues. Ich glaube, das entdeckt man auch nach 20 Jahren. Dadurch, dass ich mich sehr fokussiert habe auf das Coda in den letzten Jahren, habe ich von Berlin gar nicht so viel gesehen und bin immer froh, wenn ich irgendwo rumkomme oder auch einen Grund habe, irgendwo in andere Teile zu gehen. Und ich gehe auch gerne, natürlich sehr, sehr gerne raus aus Neukölln. Wie gesagt, mein Restaurant ist in Neukölln. Ich wohne dort, aber ich muss ehrlich sagen, ich lebe nicht in Neukölln. Ja.
Ich oute mich, ich bin geprägt von Kochshows im Fernsehen und da heißt es sehr oft, Backen ist nicht Kochen. René Frank, Patissier in erster Linie, aber auch gelernter Koch, ist zu Gast in SWR1 Leute in diesem Sommerspecial aus Berlin, zu sehen auf swr1.de im Livestream. Du kannst beides?
Ich meine, ich bin Koch und leidenschaftlicher Patissier demnach. Wobei es ist so, Kochen bedeutet, also ein Koch kocht, ein Patissier macht vor allen Dingen Süßspeisen, das muss nicht immer Backen sein, da gibt es ja immer nochmal den Bäcker dazu, das ist nochmal aufgeteilt, genau.
Okay, also das heißt, du musst als Patissier schon zwangsläufig beides können, den Ofen beherrschen und den Herd.
Auf jeden Fall, richtig, ja.
Wenn du jetzt an deinen Nachtisch gehst und wir müssen gleich dein Menü und dein Restaurant grundsätzlich nochmal erklären, weil das ist anders als alles andere, was es gibt, weil es ist tatsächlich, das klingt jetzt super abgehoben, einzigartig. Das heißt, du kochst und backst und machst alles, was dazugehört. Was ist so deine Hauptbeschäftigung, wenn du etwas Neues entwickelst?
Ja, also man kann das vielleicht so kurz erklären. Wir machen Speisen, die konzeptionell ein Dessert sind, aber von der Herangehensweise ist das eher das Kochen. Und der große Unterschied bei Kochen, Backen und Patisserie ist eben, um Paul Bocuse zu zitieren, wenn der Koch eben einen Fehler macht, dann kippt er einen Löffel Soße darüber und sagt, es ist ein neues Gericht. Okay. Und als Patissier oder beim Backen ist das eben so, wenn man da vorher einen Fehler im Rezept hat und schiebt jetzt, sage ich mal, einen Kuchen in den Ofen oder eine Masse in die Eismaschine und hat einen Fehler gemacht, dann kommt hinterher einfach nicht das richtige Ergebnis raus. Man kann da nichts mehr nachjustieren. Der Kuchen ist gebacken, das Eis ist gefroren. Und da kommt es eben auf die Genauigkeit drauf an. Und deswegen ist so, viele Köchin arbeiten einfach lieber nach Gefühl. Und ich bin da so ein bisschen kontrollfähig. Ich habe gerne ein genaues Rezept und einen genauen Plan, wie ich an was rangehen kann. Dazu muss man natürlich ein gutes Gefühl haben und den Geschmack. Ja. Aber das ist so der große Unterschied. Und bei uns im Koda haben wir angefangen als Dessertbar. Da ging es wirklich darum, Desserts zu machen und haben das eben entwickelt zum Restaurant. Und das ist vor allen Dingen meine Vergangenheit als Koch. Also meine Karriere spielt eine große Rolle, weil ich viel im Ausland gearbeitet habe, in Frankreich, in der französischen Küche, wo es vor allen Dingen um den Wohlgeschmack der Produkte, braune Butter, karamellisiertes geht, knusprige Konsistenzen, Blätterteig. Und ich war in Japan, da geht es vor allen Dingen um den Produktfetischismus, um Präzision. In der Schweiz habe ich vor allen Dingen viel über Genauigkeit gelernt, in Spanien über Avantgarde, also dass man eben alles hinterfragt und kreativ ist und da sehr strukturiert an neue Gerichte rangeht. Und das alles zusammen gebündelt ist das, was wir heute im Koda machen. Ja. Also das ist kein Dessert mehr, sondern das ist im Prinzip, es gibt keine Kategorie dafür.
Das heißt, du bist bewusst vorher auf großer kulinarischer Wanderschaft gewesen, um all das jetzt auf einen Teller am besten zu bringen?
Genau, richtig, genau. Und das war nie so geplant, das hat sich eben so ergeben. Und das ist auch das Tolle, dass das Koda wirklich ein komplett authentisches Restaurantkonzept ist, das nicht irgendwo, wo wir gesagt haben, so, wir machen jetzt hier ein Zwei-Sterne-Restaurant, wo es ums Dessert geht, sondern das hat sich so natürlich authentisch entwickelt. Ja.
Musst du in deinem Restaurant alles selber können? Oder weißt du, ich habe Fachleute um mich rum, Männer und Frauen, die einige Sachen vielleicht einen Tick besser können als ich?
Es ist immer, ich muss sagen, ich bin so ein bisschen ein Kontrollfreak. Und als Kontrollfreak ist das so, dass man schon alles genau durchblicken möchte und alles Bescheid,
alles im Griff haben.
Richtig, alles im Griff haben möchte. Es ist aber so natürlich, dass meine Mitarbeiter, die Routine haben, jeden Tag diese Sachen machen, da besser sind in diesen Dingen. Und meine Stärke ist vor allen Dingen die Weiterentwicklung, die Optimierung, die Kontrolle von den Dingen. Aber man braucht, das ist das Wichtige, eine Routine in gewissen Sachen.
Und du hast mir eben verraten, während die Musik lief, als Patissier, süß magst du eigentlich gar nicht so.
Ich mag süß, aber ich mag eben nicht. Also ich mag Harmonie und ich mag eine Balance. Und da gehört ein exzessiver Zuckerkonsum nicht dazu. Genauso wenig wie extrem viel Brot zu essen oder sonstige Kohlenhydrate mag ich eben nicht, sondern ich habe es gerne, wenn es sehr ausgewogen ist. Und da gehört eben auch eine ausgewogene Süße dazu, gerade in Süßspeisen.
Von wegen, alle Kinder wollen nur noch, was weiß ich, Influencer oder Gamer werden. In der Grundschulklasse meines Sohnes hat einer seiner Freunde den Wunsch, Koch zu werden angegeben. In S-Bahns Leute, live aus Berlin, geht's weiter mit René Frank, Koch und Patissier. Wenn du sowas hörst, ist das gut zu sehen, dass dieser Beruf immer noch genug Faszination auswirkt?
Absolut. Also es ist ja auch ein wahnsinnig schöner Beruf. Es ist nur, es wird unterschätzt. Er wird natürlich so dargestellt in den Medien, wie er nicht unbedingt ist. Es ist schon ein hartes Pflaster, als Koch zu arbeiten. Aber es ist ein toller Beruf. Also ich hatte das auch, seitdem ich denken kann, wollte ich Koch werden. Und ich hatte letztens einen Schulkollegen von früher getroffen, dem ich mal in der Grundschule ins Poesiealbum als Berufswunsch Koch oder Kommissar reingeschrieben habe.
Hauptsache was mit K.
Ja. Nee, und eben, das war für mich immer klar, dass ich Koch werden möchte. Und der Kommissar, glaube ich, den habe ich auch immer noch so ein bisschen in mir.
Ja. Weil du Kontrollfreak bist.
Genau.
Ja. Okay, das haben wir schon.
Das
hast du schon deutlich gemacht.
Gerne auch genauer untersuche. Ja.
Dass du genau weißt, wie die Abläufe sind. Aber wenn du dich zurückerinnerst, deine ersten Kocherfahrungen, die hast du wo gesammelt?
Zu Hause am Puppenherd. Tatsächlich.
Wirklich?
Ja, also ich hatte schon als kleines Kind einen kleinen elektronischen Puppenherd mit so kleinen Töpfchen, also vielleicht so 10, 15 Zentimeter Durchmesser. Und die habe ich regelrecht durchgekocht, diese beiden Herde. Ja. Und dann, als ich, auch die Größe hatte, dass ich eine richtige Küche konnte, war ich dann zum ersten Mal mit 13 zu einem Ferienjob im Grünen Baum in Moos. Beim Hubert Neiner, das werde ich nie vergessen. Meine Mutter hatte mir damals hatte Kontakte in die Gastronomie und das war für mich immer das Größte, eine Küche zu sehen. Ich musste auch immer, egal, wenn ich irgendwo in einem Restaurant war, ich musste immer den Platz am Tisch haben mit direktem Blick in die Küche und ich konnte nicht das Restaurant verlassen, ohne die Küche gesehen zu haben. Und dann hat mir meine Mutter diesen Wunsch erfüllt, in einer Profiküche zu arbeiten. Und das war im Grünen Baum in Moos.
Und das hast du in den Ferien gemacht, als Ferienjob?
Genau. Da ging es mir auch gar nicht darum, Geld zu verdienen, sondern ging es mir nur darum, in der Küche zu sein. Und das war auch wirklich hart. Also ich weiß nicht, ich habe da den ganzen Tag Kartoffeln geschält. Aber das hat mich trotzdem begeistert. Einfach diese Atmosphäre in der Küche, also ist ja wirklich auch nicht toll. Und ich hatte echt eine harte Zeit. Aber ich habe das war für mich alles, ja.
Was
mich wahnsinnig begeistert.
Was ist denn, erklär diese Faszination. Kartoffelschälen kann ja jetzt nicht der Moment gewesen sein, dass du gesagt hast, genau das möchte ich später als meinen eigentlichen Beruf erlernen.
Ja, ich dachte schon, dass da natürlich mehr ist. Und wenn man Kartoffeln schält und sieht dann die anderen Köche am Herd stehen und die Sachen brutzeln und vor allen Dingen das Abschmecken, das Probieren. Und ich bin aufgewachsen, also meine Großmutter hatte schon einen großen Garten. Wir hatten zu Hause einen großen Garten. Ich habe Gartenarbeit immer gehasst. Aber was ich damit auf den Weg bekommen habe, sind einfach diese Geschmäcker von Früchten und Gemüsen im Garten und diese Vielfalt und einfach dieser echte Geschmack dieser natürliche Geschmack von Produkten, das hat mich immer sehr fasziniert und das hat mich sehr geprägt. Und damit nachher auch umzugehen und Essen war für mich einfach immer ein Highlight. So bin ich aufgewachsen. Für uns war immer Essen und Kochen war immer das der Highlight am Tag. Und auch das, wo die Familie zusammenkommt. Das ist ja auch was Familie verbindet, was Menschen verbindet. Kochen und vor allen Dingen das Essen hinterher.
Gibt es so das Gericht aus deiner Kindheit, an das du dich am besten noch gar nicht rantraust, weil es irgendjemand aus deiner Familie sowieso besser macht?
Ich mochte extrem die Süßspeisen von meiner Großmutter. Heute esse ich, auch wenn ich Desserts mache und das mein Steckenpferd ist, esse ich nicht so gerne Süßspeisen mehr. Aber ich habe früher wahnsinnig gerne die Dampfnudeln von meiner Großmutter gegessen, Donauwelle von meiner Großmutter. Ja, also meine Großmutter hat immer viel gebacken und gekocht und das hat mich wahnsinnig fasziniert. So war einfach die Küche auch immer ein Aufenthaltsort, wo die Familie zusammengekommen ist. Man hat immer über Kochen gesprochen, über Backen. Mein Urgroßvater, Großvater und Vater waren und sind Müller. Und so war einfach auch immer Backen an der Tagesordnung. Man hat immer Mehl zu Hause gehabt. Es wurde immer drüber philosophiert, wie es noch besser gehen könnte und das hat mich immer fasziniert.
Du hast eine Goldmedaille, die hatte ich eben schon mal angesprochen, gewonnen bei den, jetzt muss ich gucken, World Skills Berufsweltmeisterschaften. Wie alt warst du da? War das so die erste Bestätigung für dich?
Ja, also das war, ich muss sagen, ich habe mich früher in der Schule nicht so für die Schule interessiert. Für mich war klar, ich will kochen und als ich da meine Ausbildung angefangen habe, bin ich dann plötzlich durchgestartet. Da habe ich gemerkt, hey, das brauche ich alles und das will ich alles wissen. Und Dann gibt es in den handwerklichen Berufen, also Maurer, Fliesenleger, Friseur, Koch, gibt es Wettbewerbe nach der Ausbildung oder während der Ausbildung, wo man eben zuerst in der Schule den Wettbewerb hat, dann in der Stadt oder im Kreis und dann im Bundesland und dann nachher im Bund, genau. Und so kommt man immer weiter, genau. Dann geht's auf, also wenn das dann nachher in Deutschland ausschied, dann kommt man auf internationale Ebene und dort habe ich überall den ersten Platz gemacht und so bin ich dann eben zur Weltmeisterschaft gekommen. Das war damals in Helsinki 2004, genau. Und das war über 3 Tage ein Wettbewerb, wo man unterschiedliche Disziplinen gemacht hat. Ging es natürlich auch zum Kochen, Backen, Menü und kalte Platten und alles Mögliche. Und da habe ich mich, wir waren insgesamt mit einem ganz großen deutschen Team da über 25 Berufe. Beim Kochberuf waren das über 20 oder knapp 30 unterschiedliche Länder und da habe ich mich dann eben durchgesetzt und den ersten Platz gemacht und auch als bester Deutscher abgeschnitten, sozusagen doppelt Gold damals bekommen. Das war schon eine tolle Bestätigung.
Es gibt zu SWRs Leutegast René Frank, wie bei einem Topmodel habe ich festgestellt, eine Setcard. Da werden dann deine Eigenschaften angegeben. Ich lese es mal gerade vor. Du kennst sie wahrscheinlich alle bestens. Kreativ, weltoffen, fokussiert, innovativ, strukturiert, ehrgeizig, sympathisch, professionell. Also negative Eigenschaften hast du wahrscheinlich demnach nicht. Haben wir ja alle irgendwie, aber die werden halt da nicht angegeben, was auch völlig okay ist. Aber Ehrgeiz und Kreativität, ist das so das Herausragendste, wo du sagst, ja, das, die beiden Eigenschaften, die habe ich vielleicht ein bisschen ausgeprägter als andere und die haben mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin?
Mit Sicherheit. Wobei ich habe nie bloß auf meine Eigenschaften geschaut und mir war das nie richtig bewusst, eben, dass ich jetzt unbedingt kreativ bin, sondern ich habe einfach immer das gemacht, wozu ich Lust hatte und immer das nicht gemacht, wozu ich keine Lust hatte. Und so hat sich das alles ergeben. Mit Sicherheit ist Kreativität in so einem Beruf sehr, sehr wichtig, dass man eben auch was anders macht, weil es ist, um interessant zu sein, auch als Gastronomie muss man Dinge definitiv anders machen. Und um damit erfolgreich zu sein, muss man ehrgeizig sein. Und das war für mich immer wichtig, Dinge immer zu Ende zu bringen. Und wenn ich mir was vornehme, dann das auch durchzuziehen, egal was es kostet. Ja. Und so war für mich auch klar, als ich das Code aufgemacht habe, das war natürlich ein schwieriges Konzept, ist es immer noch. Aber für mich war klar, wir gehen davon nicht weg von dem Konzept, sondern wir ziehen das durch und machen mit dem aus der Dessertbar ein Dessertrestaurant.
Ich bin eben so ein bisschen hängen geblieben, als es darum ging, als wir noch draußen auf der Dachterrasse waren und über Berlin geguckt haben. Da hast du gesagt, mein Restaurant ist in Neukölln, aber ich lebe nicht in Neukölln. Du bist in Wangen im Allgäu geboren, rumgekommen in der Welt, jetzt halt in Berlin zu Hause bewusst gewählt. Was ist für dich Heimat?
Ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich überall zu Hause. Ich fühle mich auf der ganzen Welt zu Hause. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, fühle ich mich total wohl. Ich habe nicht das Bedürfnis, irgendwie schnell woanders hin zu müssen oder wieder zurück zu müssen. Klar hat man seine eigenen 4 Wände, wo man, das ist seine Komfortzone. Aber ich habe vor allen Dingen in Berlin und in meiner Wohnung einen Ort, wo ich meine Basis habe, wo ich mein Bett habe, wo meine Wohnung ist. Aber ansonsten bin ich einfach wahnsinnig gerne unterwegs. Bin froh, immer wieder einen Tapetenwechsel zu haben mit Reisen, die hauptsächlich beruflich sind. Und das ist auch gerade das Tolle, dass man als Koch einfach so viel rumkommen kann. Ne?
Und das machst du auch jetzt immer noch, dass das eine Art selbst ausgesuchte Fortbildung für dich ist?
Genau, also es sind natürlich viele Veranstaltungen, es sind Treffen, die man hat oder eben auch Preisverleihungen oder auch mal Kollaborationen, wo man macht mit anderen Köchen zusammen. So waren wir Anfang des Jahres in Ecuador. Und jetzt war ich gerade letztes Wochenende in Madrid und Barcelona. Und das ist eben auch das Tolle, dass man so viel rumkommt und das dann damit verbinden kann. Ja.
Ecuador hast du jetzt gerade genannt. Ich habe in deiner Vita gefunden Spanien, Schweiz, Frankreich, Japan so als Auslandsstation. Gibt es da eine, die besonders wichtig war für dein Schaffen?
Ja, das waren 4 Jahre, in denen ich im Ausland gearbeitet habe. Ich muss sagen, es waren alle Stationen sehr, sehr wichtig. Ich habe von überall wahnsinnig viel mitgenommen. Das, was mich am entscheidendsten geprägt hat und auch für den Erfolg der Küche, die wir jetzt im Coda haben, verantwortlich ist, ist definitiv mein Aufenthalt in Japan. Auch wenn es nur ein halbes Jahr war, aber das war wahnsinnig intensiv. War auch in der Zeit, da war ich Mitte 20, da habe ich eine Wahnsinnsenergie gehabt. die japanisch, also da, ich war in Japan nicht habe ich nicht mit Patisserie gemacht, sondern ich habe in traditionellen japanischen Restaurants Praktikum gemacht, alle 2- und 3-Sterne. Also ein Tempura-Restaurant, 2 Sterne, wo alles frittiert ist, ein Sushi-Restaurant, dann 2 Sterne in Kyoto und ein Kaiseki-Restaurant mit 3 Sternen und so.
Was ist Kaiseki?
Kaiseki ist so die Fine-Dining-Küche aus Japan, wo eigentlich auch so dieses Tasting-Menü, wie man das bei uns kennt, von abgeleitet ist. Also Kaiseki hat den Ursprung von der Teezeremonie, wo man unterschiedliche kleine Speisen gereicht hat. Genau, das ist so die japanische Hochküche haben heute, genau.
Okay, Japan also relativ wichtig. Du hast eben auch gesagt, aus der Heimat Dampfnudeln und die Donauwellen. Gibt es in deinen Menüs, in deinen Gerichten einen Hauch Wangen, einen Hauch Heimatküche noch?
Also ich muss sagen, ich bin in Wangen im Allgäu geboren. Aufgewachsen bin ich im Hegau in Süddeutschland zur Schule gegangen, in Singen am Hohentwiel. Ich muss sagen, nicht unbedingt. Was mich ganz stark geprägt hat, war, dass ich dadurch, dass ich in Singen im Hohentwiel zur Schule gegangen bin, war, in Singen gab es das erste Maggi-Werk außerhalb der Schweiz. Und ich hatte früher einen Maggi-Ausweis und durfte nach der Schule immer das Maggi-Werk gehen, um nachmittags zu essen. Und vor allen Dingen, der Umami, also das Glutamat in den Produkten, was ich heute jetzt so in der Form nicht mehr esse, aber es hat mich wahnsinnig fasziniert früher. Ich habe mich wahnsinnig für Geschmäcker interessiert und fand das so faszinierend. Und das war auch der Grund, was mich dann nach Japan gebracht hat. Ich dachte, was steckt hinter diesem fünften Geschmack, dem Umami? Und so bin ich dann eben auch nach Japan gekommen. Aber sonst, ich muss sagen, von meiner Zeit aus Süddeutschland ist ganz klar, Produkte, der Garten, die Natur, vor allen Dingen die vielen Früchte und auch meine Leidenschaft für so Steinfrüchte. Genau, ja.
Vorstellung überhaupt, ein Menü nur aus Desserts, für andere ist die Vorstellung allein schon viel zu süß. SWR1 Leute, live aus Berlin geht weiter mit René Frank, du bist Koch und Patissier und bietest genau das an in deinem Restaurant im Koda, ein Menü nur aus Desserts. Von wie vielen Gängen sprechen wir dann da so?
Genau, also mittlerweile, es hat sich natürlich entwickelt über die letzten 8 Jahre, gibt es ein Dinnermenü mit 15 Servings. Wir nennen das nicht Gänge, weil wir komplett weg sind von diesem klassischen Label, was es in der Gastronomie gibt, wo man von Vorspeise, Hauptgang, Dessert spricht. Wir nennen es Servings und das sind 15.
Und ihr seid nicht so richtig zu greifen mit eurer Restaurant-Idee, weil es ist, wenn ich jetzt die ganze Zeit von Nachtischrestaurant spreche, trifft es das im einen schon, aber im anderen auf gar keinen Fall, weil es ist eben nicht durchgehend zuckersüß.
Genau, es ist eben gerade der Nachtisch, wie der Name auch schon sagte, ist eben eine Speise, die sozusagen danach auf den Tisch kommt. Das heißt, wenn man mit der herzhaften Menüfolge durch ist, isst man das süße Dessert. Und bei uns ist so, dass sich das ganze Menü aus einem Dessert-Konzept besteht. Das heißt, wir haben uns Gedanken gemacht, wie sollte ein Dessert sein, wenn man eben nur Dessert isst, in dem Fall in 15 Gängen. Das heißt, wir lassen vor allen Dingen herzhafte Komponenten mit einfließen, was eben von meinem Background als Koch kommt. Wir haben, gerade in der französischen Küche, ist der Käse dem Dessert gleichgestellt. Das heißt, wir haben Käsegänge mit eingebaut in das Menü, sodass das Herzhafte natürlich auch mit dabei ist. Denn gerade dieser fünfte Geschmack, Umami, ist eben ganz wichtig, weil man ansonsten, und das wollen wir natürlich vermeiden, dass man nach unserem Dinnermenü noch auf dem Nachhauseweg irgendwo einen Burger oder einen Döner essen muss. Ja.
Das heißt, die 5 Geschmacksrichtungen, Umami, sagst du, was haben wir sonst? Süß,
genau, süß, sauer, salzig und bitter. Bitter. So, genau. Ja. Und das ist eben gerade, und das ist was mich vor allen Dingen bei meinen Auslandsaufenthalten sehr geprägt hat. Es gibt in Europa natürlich sind die Restaurants geprägt von der französischen Küche, in Asien eben nicht. Und es ist vor allen Dingen wichtig, egal was für ein Konzept man hat, ob man jetzt ein Tempura-Restaurant in Japan hat, wo alles frittiert ist, oder ein Sushi-Restaurant, wo es hauptsächlich Reis und rohen Fisch gibt. Es kommt auf diese 5 Geschmacksrichtungen drauf an und auf Texturen, auf das Mundgefühl. Ja. Und dass man eben auch eine gewisse Süße irgendwo im Essen hat, Säure, Bitterkeit, natürlich Salzigkeit und eben Umami. Das ist eben wichtig und dazu kommt noch das nötige Mundgefühl, dass man hinterher das Gefühl hat, ich habe jetzt gegessen.
Okay, ich habe verstanden. Euer Restaurant heißt Coda, weil es aus der Musik kommt. Der Schlussakt sozusagen
eines... Genau, italienische Musiksprache, und das Coda bezeichnet so den Ausklang eines Musikstücks oder wörtlich übersetzt Schweif, genau. Und als wir damals das Coda aufgemacht haben, haben wir gesagt, okay, es wird auf jeden Fall ums Dessert gehen. Und so ist eben das Dessert der letzte Teil eines klassischen Menüs, so wie das Coda der letzte Teil eines Musikstücks ist.
Dann nimm uns mal nicht durch 15 Servings durch, aber so ein bisschen was anzureißen, damit ich eine genauere Vorstellung bekomme, was habe ich vor mir auf dem Tisch stehen, wenn ich zu dir komme?
Also eben, wie gesagt, wir haben das aufgebrochen, diese Folge von Vorspeise, Hauptgang, Dessert. Das heißt, die Gänge sind im Prinzip, haben keine Kategorie. Wir arbeiten mit den Techniken der Patisserie, das heißt, es gibt unterschiedliche Konsistenzen, cremig, knusprig, warm, kalt, und so arbeiten wir eben auch zum Beispiel mit Aubergine. Das heißt, wir haben zum Beispiel jetzt ein Dessert mit Aubergine, dann haben wir eine eingekochte Aubergine mit einem Pekanusseis, einer Soße aus einem Apfelbalsamico und ein bisschen Lakritzsalz. Das Ganze ist aufgebaut wie ein Dessert, schmeckt auch irgendwo süß, aber sehr, sehr ausgewogen süß und hat ein bisschen eine Würzigkeit von der Aubergine und fast auch einen leicht fleischigen Geschmack, ohne dass das jetzt irgendwo herzhaft schmeckt oder wie ein Gemüsegericht schmeckt. Und, oder wir haben ein Dessert mit Tomate. Und Tomate ist zum Beispiel botanisch gesehen eine Frucht. Rhabarber ist botanisch gesehen Gemüse, aber wird trotzdem wie eine Frucht verarbeitet. Und wir verarbeiten eben die Tomate zum Beispiel auch wie eine Frucht. Und dann denke ich mir, wenn ich jetzt gar keine Ahnung hätte und wer würde denken, wie ein Kind, habe Tomaten so noch nicht im Tomatensalat gegessen, warum kann die Tomate nicht auch im Dessert vorkommen? Und tatsächlich ist auch in Asien, zum Beispiel in Korea, gibt es auch Tomaten, die man für Süßspeisen verwendet, ja, weil die einfach einen sehr hohen Eigensüße auch haben.
Und du hast auch ein Eis, das ist sozusagen dein Signature-Dish, also der dich über Berlins Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht hat, nämlich ein Kaviar-Eis am Stiel. Ist das so der Spagat zwischen ganz edel Kaviar und Eis am Stiel, die Straße?
Genau, absolut. Das ist das Kaviar-Popsicle, nennen wir das, eben Popsicle von Eis am Stiel. Und es ist eben gerade das Dessert, was auch zeigt, wie unsere Küche ist. Und das ist eben eine Mischung. Es gibt keine Kategorie, es ist nicht unbedingt süß, aber es ist auch nicht herzhaft. Und das Kaviar-Eis ist ein Eis aus Topinambur, also es ist eine Erdartischocke mit Vanille, haben wir ein Eis gemacht. Da haben wir innen drin einen Kern von der Pekanuss, und außenrum haben wir einen Osetra-Kaviar, der ist außenrum. Und das temperieren wir genau auf den Punkt, sodass das Eis schön cremig ist und der Kaviar außenrum natürlich nicht gefroren ist. Und das ist ein schönes Spiel ist aus ein bisschen Nussigkeit, dem Umami von dem Kaviar und der Süße von dem Eis. Und das ist gerade ein Gericht, das sehr für unsere Küche spricht, denn wir haben, wie gesagt, das ist keine herzhafte Küche, ist aber auch nicht richtig Dessert. Und eigentlich kann man es fast beschreiben, es sind nicht binäre Desserts, die wir bei uns machen. Ja.
SWR1 Leute-Gast, René Frank ist ein weltweit angesehener Dessertmeister. Ist es richtig, dass du bei deinen Küchenkünsten ganz ohne raffinierten Zucker und, was sage ich, kaum Sahne und Butter auskommst?
Absolut, richtig. Weil das ist so, wenn man zu uns kommt, isst man eben 15 Gänge oder 15 Servings, wie wir das nennen. Und es war ganz entscheidend, als wir 2019 den ersten Stern bekommen haben, habe ich mir eben davor überlegt, okay, wie können wir mit dem Konzept einen Stern bekommen? Und wenn man einem Gast ein ganzes Menü aus weißem Zucker serviert, hat das einfach alles andere als was von hochwertigen Speisen. Und deswegen war mir klar, wir werden diese ganzen Zutaten, Stabilisatoren, Gelatine, Farbe, Fruchtpürees oder sonstige Sachen, was man eben alles so in der Konditorei der Patisserie fertig kauft, an Convenience-Produkten, werden wir alles verbannen und machen alles selber. Und so wie man im herzhaften Kochen eben nicht mit Glutamat arbeiten möchte, um Umami zu bekommen, den Geschmack, wollen wir eben auch keinen weißen Zucker verwenden, um Süße zu bekommen, sondern wollen die Süße aus den Produkten, die eine Eigensüße mitbringen, herausarbeiten oder eben unraffinierte Süßungsmittel wie ein Honig oder sowas zum Beispiel verwenden.
Okay, Honig statt Zucker, weniger Sahne und vor allen Dingen Butter, das stelle ich mir auch sehr schwierig vor, darauf weitestgehend zu verzichten.
Ja, also wir backen ja jetzt nicht die ganze Zeit. Klar gibt es bei uns auch Dinge, die gebacken sind, die wir vor allen Dingen auch nicht, also es gibt zum Beispiel einen Gang, der ist bei uns mit Weizenmehl hergestellt, ansonsten haben wir da auch eine Balance aus Reismehl, Maismehl, Buchweizenmehl, sonstige Sachen, und das ist eben auch bei Milchprodukten so. Wenn es um Käse geht, um Joghurt oder um Mascarpone, klar, da will man genau diese Produkte, aber das Problem in der Patisserie ist, dass Sahne, Milch, Butter immer als Basisprodukt verwendet wird und man dadurch einen hohen Exzess an zum Beispiel Milch hat. In jedem Creme-Dessert, in jedem Speiseeis, in jedem Produkt ist immer überall Milch drin. Und das muss eben nicht sein. Ja. Milch ist da gut, wo die Milch im Vordergrund steht, wo es auch darum geht. Und ansonsten macht es Sinn, andere Produkte zu verwenden. Eben, wir machen Nussmilch selber, wir machen Mandelmilch. Man kann aus Hülsenfrüchten milchartige Sachen herstellen. Hafermilch kann man eben selber herstellen. Und das finde ich eben sehr spannend, das ausgewogen zu haben und so auch eine ausgewogene Ernährung zu haben.
Dass du mit deinem Restaurant damit ja auch wirklich im Trend liegst, wenn wir alleine an Hafermilch denken. Früher war es selbstverständlich, dass ich in den Kaffee die Kuhmilch gekippt habe. Jetzt werde ich gefragt, welche Art der Milch möchte ich denn haben. Ist das eine nette Begleiterscheinung oder war dir das wichtig, da irgendwie im Trend zu liegen?
Nee, es geht mir gar nicht um den Trend, sondern ich glaube, es ist essentiell, dass wenn man sich ernährt, dass man eine sehr ausgewogene Ernährung hat und die nicht sehr, zum Beispiel nicht sehr fleischlastig ist, nicht sehr glutenlastig ist, nicht sehr überhaupt nicht sehr lastig ist von tierischen Eiweißen. Und eben, ich trinke mal ein Glas Milch, aber das finde ich, das ist kein Getränk, was man jetzt einen ganzen Liter von trinken sollte. Und so sollte man es auch beim Kochen oder Backen oder in Süßspeisen nicht einsetzen. Und wir haben, also unser Menü ist nicht vegan erhältlich, aber es ist wichtig, dass man da eine Balance drin hat. Und es gibt sicherlich Gänge, die vegan sind, dass man ausgewogen isst. Aber da geht es mir vor allen Dingen um die ausgewogene Ernährung. Und ich möchte, dass wenn jemand mein Restaurant verlässt, dass es einem gut hinterhergeht und nicht, dass man das Gefühl hat, man hat jetzt einen Zuckerschock und einen Laktoseüberschuss.
Und man muss sich eine Woche erholen. Welche Zutat darf in deiner Küche auf keinen Fall fehlen oder welche ist vielleicht so total unterschätzt, wo du sagst, da kann man viel mehr rausholen, da holen wir viel mehr raus?
Also allgemein Gemüse natürlich, Wurzelgemüse, das eine sehr hohe Eigensüße mitbringt, finde ich halt total spannend.
Also Möhren oder Karotten.
Genau, rote Beete, solche Sachen. Mein Lieblingsprodukt ist tatsächlich die Kakaobohne, mit der wir arbeiten. Wir machen eben bei uns auch die Schokolade selber. Vor allen Dingen aus dem Grund, also wir bekommen jetzt keine frische Kakaofrüchte, das würde auch aus der Sicht der Nachhaltigkeit überhaupt keinen Sinn machen, aber die Kakaobohnen, die wir eben bei uns selber rösten und die Schokolade selber herstellen. Und damit kann man eben eine so hohe Qualität an Kakaobohnen verarbeiten, kann sich dann selber festlegen und aussuchen, wie viel Fett man zugibt, ob man jetzt eben Kakaobutter zugibt und vor allem wie viel Zucker und was für einen Zucker man zugibt. Und in dem Fall verarbeiten wir da einen komplett unraffinierten Rohrzucker. Und wenn man mit einer 100%igen Kakaomasse, die wir selber herstellen, ein Schokoladendessert macht, kann man eben ganz genau steuern, wie viel Fett da drin ist und wie viel Zucker. Und man braucht gar nicht, zum Beispiel für eine Schokoladenmousse braucht man gar nicht viel Fett und viel Zucker. Die Schokoladenmousse ist eigentlich ganz leicht und gar nicht deftig. Ja. Und das ist, finde ich, auch was ganz Besonderes, wenn man Kakao wirklich als Produkt sieht. Weil ansonsten kennt man halt Schokolade und holt die aus dem Beutel oder aus einer Packung raus.
Kurze Frage noch zum Schluss dieses Blogs. Isst du deine Kreationen regelmäßig selbst?
Tatsächlich. Das ist was ich sehr gerne mache und was auch sehr wichtig ist, dass man als Koch sein eigenes Essen selbst regelmäßig isst. Und die große Herausforderung bei unserem Menü mit den 15 Servings ist, dass man das sich im Kopf nicht erdenken kann, wie das ganze Menü schmeckt, sondern dass man das regelmäßig selber ausprobieren muss. Ja. Und da habe ich auch großen Spaß dran.
2 Michelin-Sterne, vielfach bereits Patissier des Jahres oder auch World's Best Pastry Chef. Das alles ist SWR1 Leutegast René Frank. Wir senden weiter unser Sommerspecial aus Berlin. Diese Auszeichnungen für deine Arbeit, die es schon gab, wie wichtig sind die dir?
Ja, es ist insofern wichtig, dass es eine Bestätigung ist, dass man auf dem richtigen Weg ist, was man macht. Also ich hatte meine erste Auszeichnung damals, als ich die deutsche Meisterschaft gewonnen habe in der Ausbildung. Das ist jetzt fast 25 Jahre her. Und dann auch diese Weltmeisterschaft, wo wir von gesprochen haben. Das motiviert einem schon extrem, vor allen Dingen als junger Mensch. Später gehört das dann nachher auch irgendwo mit dazu. Und jetzt gerade so eine Auszeichnung wie Michelin, dass man jetzt den erste oder zweite Michelin-Stern bekommt, ist natürlich auch wirtschaftlich wichtig für so ein Restaurant.
Du sagst Michelin, ich habe mich gezwungen, Französisches auszusprechen, was ich nicht beherrsche, dann bleibe ich auch bei Michelin. Ist das dein täglicher Antrieb, sowas, oder ist es was ganz anderes?
Nee, also mein täglicher Antrieb ist, dass ich, wenn ich morgens in den Spiegel gucke und hab Gefühl, ich mache das Richtige und fühle mich gut dabei, das ist so mein Antrieb. Mir ist es vor allen Dingen wichtig, dass ich eine ehrliche Gastronomie betreibe mit Produkten, die ich selber essen möchte. Und vor allen Dingen, dass ich Mitarbeiter habe, die den Job gerne machen. Und das steht bei mir vor der Auszeichnung. Und wenn man damit dann nachher eine Auszeichnung bekommen kann, dann ist das toll und dann macht das eben Spaß. Aber mir geht es nicht primär um die Auszeichnung.
Ihr seid mit dem Coda auch in der Liste geführt, The World's 50 Best Restaurants. Das ist dann schon mal richtig satt, weil da geht es ja dann um das ganze Team auch.
Genau, auf jeden Fall. Es geht vor allen Dingen, also heute braucht man immer irgendwelche Superlativen, bestes Restaurant, bester Patissier und so. Meiner Meinung nach geht es da vor allen Dingen darum, um die außergewöhnlichsten Restaurants und die besondersten Konzepte. Und es gibt gerade in dieser Liste, die ja auch sehr kontrovers diskutiert wird, sehr, sehr viele Restaurants, die jetzt keine 3 Sterne haben. Und es gibt 3-Sterne-Restaurants, wo man denkt, die sollten in dieser Liste sein. Aber es geht vor allen Dingen um ausgefallene Konzepte. Und das ist vor allen Dingen, finde ich, toll, dass man diese internationale Aufmerksamkeit bekommt und das gewertschätzt wird, was man eben macht und vor allen Dingen, wenn man es anders macht.
Und das muss ja dann wirklich für dich die Bestätigung sein, sich so ein Konzept für ein Restaurant auszudenken, ist das eine, dass es angenommen wird von den Menschen, dass es dann auch noch für gut befunden wird, ist ja dann was ganz anderes.
Genau, absolut. Und vor allen Dingen, dass es dann auch wertgeschätzt wird von Köchen, Konditoren, Patissiers gleichermaßen, wo wir jetzt ja kein richtiges Restaurant sind, aber eben auch keine Patisserie sind. Und so war das eben auch besonders, als ich 2022 die Auszeichnung von den World's 50 Best Restaurants bekommen habe als World's Best Pastry Chef. Und das ist ja auch so, es geht immer, wenn irgendwo was das Beste ist. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt derjenige ist, der jetzt als Koch das beste Steak macht oder überhaupt den besten Teller oder als Patissier das beste Croissant. Es geht vor allem darum, dass man Dinge anders macht, hinterfragt und vielleicht wird es dann auch besser dadurch, aber vor allen Dingen anders macht, wie das sonst gemacht wird. Und dadurch werden Dinge interessant und dadurch entwickeln sich Dinge weiter. Und dadurch kann man der Beste sein.
Wie schwer ist es eigentlich, 2 Michelin-Sterne zu bestätigen?
Ja, das ist auch, also irgendetwas zu bekommen, das ist gar nicht so schwer. Das ist vor allen Dingen, wenn man weiß, wie es geht, funktioniert das. Aber irgendwas auch danach zu behalten. Und es ist ja so, mal was gut zu machen oder konstant zu machen. Genau, das geht eben. Aber wir müssen das eben jeden Tag machen. Und jedes einzelne Gericht, jede einzelne Sache, die irgendwo die Küche verlässt, muss immer auf diesem Niveau sein und muss immer perfekt sein. Und das ist die große Herausforderung. Und das ist auch die große Herausforderung, das zu kontrollieren und auch junge Menschen dazu motivieren, genau diese Konsequenz einfach immer durchzuziehen und an den Tag zu legen und dabei zu bleiben und jeden Tag, egal ob man jetzt Kopfschmerzen hat, ob es einem gut geht oder nicht gut geht, ob man jetzt glücklich ist oder gerade nicht unbedingt, das gibt es ja auch mal Stimmungsschwankungen, trotzdem immer konstant das Gleiche abzuliefern. Das ist die große Herausforderung.
Machen für mich diese 2 Sterne den Restaurantbesuch bei euch gleich teurer?
Ja, also ich würde sagen, grundsätzlich, wenn man in der Sterne-Gastronomie unterwegs ist als Gast, ist das schon ein anderer Preis, den man abends ausgibt. Es ist vor allen Dingen, in der Regel, was diese Sterne ausmachen, ist vor allen Dingen diese Konstanz, was ein Restaurant hat. Konstant hohes Niveau und das muss man eben auch halten. Das heißt, egal ob jetzt zwei Mitarbeiter krank sind oder noch jemand im Urlaub ist, man muss einfach genug Manpower in der Küche haben, um diese Qualität zu sichern. Und das ist vor allen Dingen auch das, was es teuer macht. Man muss genug Produkte da haben. Es ist in der Regel, das ist heutzutage einfach auch das, was am meisten Kosten verursacht, sind die Mitarbeiter, ist der Manpower. Und natürlich auch, dass es den Mitarbeitern gut geht. Früher hat man Mitarbeiter ausgebeutet in der Gastronomie. Heute ist es vor allen Dingen sehr wichtig, dass Mitarbeiter auch in der Gastronomie fair behandelt werden. Also ich behandle meine Mitarbeiter nicht so, wie ich früher behandelt wurde. Das waren früher noch andere Zeiten. Dass man fair bezahlt wird, dass man Freizeit hat, dass es einem gut geht beim Arbeiten, dass es vor allen Dingen Spaß macht. Und das ist vor allen Dingen das, was heute in der Gastronomie einen Menüpreis oben hält, ja.
Das Sommer-Special von SWR1 Leute aus Berlin mit Koch und Patissier René Frank. Und wir kommen zu den Hörerreaktionen so ein bisschen. Ich habe hier Henrik Nisch aus Möckmühl mir mal zurechtgelegt. Er schreibt, egal welche Ernährung man für sich ausgewählt hat, ihm ist wichtig, Essen wegschmeißen ist ein absolutes No-Go. Ist, glaube ich, in der Restaurantküche wahrscheinlich auch so, weil das geht immer gleich in die Zahlen und kostet halt Geld, aber ist ja auch eine Planungssache. Wie macht ihr das?
Genau, also bei uns ist das so, seit einigen Jahren haben wir ein festes Menü bei uns im Restaurant und dadurch können wir auch genau kalkulieren. Das heißt, wir wissen nachmittags, wie viele Gäste abends kommen und können das genau dementsprechend vorbereiten. Es ist auch genau vorher abgesprochen, wenn ein Gast jetzt irgendwas Bestimmtes nicht mag oder eine Allergie hat, Unverträglichkeit, dann gehen wir darauf ein und bereiten auch genau das so vor, wie die Gäste reserviert haben. Und das finde ich eben extrem wichtig. Also wenn man gute Produkte einkauft und mit guten Produkten arbeiten möchte, kann man die nicht wegschmeißen. Und es sollte auch, früher hat man, das habe ich auch noch so gelernt, man hat irgendwie ein Gemüse genommen, hat dann irgendwie ein paar Perlen ausgestochen und der Rest ging dann in die Tonne. So, das ist natürlich undenkbar heute. Und das macht eben Sinn als Koch, dass man ein Produkt komplett verarbeitet. Auch wenn man jetzt irgendwo ein Stückchen rausschneidet, damit es schön aussieht, dass man natürlich trotzdem das Restliche mit verarbeitet, entsaftet oder in einem anderen Gericht Einsatz findet. Ja.
Habe ich das dann gerade richtig verstanden? Wenn ich bei euch reserviere, werden meine Unverträglichkeiten schon gleich abgefragt?
Genau, auf jeden Fall. Ja. Denn bei uns ist das so, dass wir natürlich tagsüber die Sachen vorbereiten. Wir gehen da auch, wenn man jetzt eine Unverträglichkeit hat oder irgendwas Bestimmtes nicht essen mag, dann gehen wir da drauf ein und gucken natürlich, dass der Gast trotzdem ein gleichwertiges Erlebnis hat, wie wenn er jetzt das geplante Produkt isst. Was wir nicht machen können, ist dann abends, wenn jemand kommt, so abends sagt so, und by the way, ich esse jetzt keinen Apfel oder keine Haselnuss oder sowas. Ja, da können wir nachher praktisch nicht mehr reagieren. Ja.
Das ist nachvollziehbar. Marie aus Karlsruhe hat geschrieben, das geht in die Richtung. Sie ist nämlich durch unsere, wie sie schreibt, super interessante Leute-Sendung angefixt, einen Tisch zu reservieren. Sie schreibt, mein Mann sagt schon immer, er könnte im Restaurant sein Menü nur aus Desserts zusammenstellen. Bei den in An- und Abführung normalen Desserts wäre es viel zu süß. Er bestellt trotzdem regelmäßig zwei. Also da kommt er bei euch dann voll auf die Kosten. Aber wie viel Vorlaufzeit muss man damit einplanen?
Genau, also bei uns kommt tatsächlich jeder, der sehr gerne Dessert mag, auch voll auf die Kosten und auch jemand, der nicht so gerne Dessert mag, vor allen Dingen sehr auf die Kosten. Und bei uns ist so, im Moment ist es vor allen Dingen im Sommer, ist das noch ganz entspannt, also so 2 Wochen oder so vorher reservieren ist eigentlich ganz gut, vor allen Dingen am Wochenende. Wenn man das plant, ist das immer ein bisschen sicherer. So spontan vorbeikommen ist ein bisschen schwierig.
Jetzt haben wir schon so ein bisschen was von dir mitbekommen, was sich lohnt, damit mehr zu arbeiten in der Küche, ob es rote Beete ist. Aber gibt es so diesen einen Tipp vielleicht für zu Hause, keine Ahnung, für den heißen Sommernachmittag, wo du sagst, probiert das mal aus, das gelingt fast jedem, vielleicht nicht so gut wie dir, aber damit könnte man arbeiten?
Also ich finde, grundsätzlich kann man Süßspeisen sehr, sehr bereichern, indem man sich immer überlegt, wie viel Zucker verwendet man eigentlich und was für ein Zucker. Und ich finde, das ist extrem wichtig, von diesem exzessiven Konsum an weißem Zucker wegzukommen, sei es jetzt in irgendwelchen Getränken, die man zu sich nimmt, oder eben in Süßspeisen, auch in Backwaren. Ich finde das halt total interessant, mit unraffiniertem Zucker zu arbeiten, Ahornsirup, Honig, den man jetzt nicht unbedingt erhitzen sollte, oder auch ein unraffinierter Rohrzucker ist super gut und einfach immer erstmal ein bisschen weniger zu verwenden. Klassische Rezepte kann man den Zucker nicht einfach rausnehmen, aber man kann es vor allen Dingen mal reduzieren und ein Bewusstsein dafür bekommen, wie man weniger, also die Rezepte mit weniger Zucker machen kann.
Kritiker oder die Menschen, die deine Arbeit beobachten, die sagen, du testest die Grenzen des Machbaren aus. Was geht denn noch in Zukunft?
Die Grenzen des Machbaren vor allen Dingen, es ist so, man hat ja immer Vorstellungen, wie Essen sein soll. Und vor allen Dingen, wenn man ein Dinnermenü hat, dann stellt man sich das ja auch eher klassisch vor. Und die Grenzen des Machbaren ist vor allen Dingen, dass wir alles komplett anders machen. Also bei uns gibt es kein klassisches Wein-Pairing, sondern es gibt ein Drink-Pairing, wo wir kleine Pairing-Drinks machen von 20 Millilitern, auch mit den besten Zutaten, die genau zu dem jeweiligen Gang passen. Und bei uns gibt es dann wiederum auch Wein, aber den servieren wir zwischen den Gängen, also nicht zum Essen, sondern zwischen den Gängen. Ja. Wir haben eben diese klassische Menüfolge komplett über Bord geworfen. Und so besteht eben, wie gesagt, das ganze Menü praktisch aus Dessertgängen mit herzhaften Komponenten drin. Es geht gar nicht darum, dass wir so stark dass ein anderes Dessert machen. Wir machen einfach eine komplett andere Art von Speise. Ja. Und das ist das Interessante.
René Frank, danke, dass du uns so einen Einblick gegeben hast. Das Coda in Berlin, auf jeden Fall besuchenswert, Dessert neu definiert. Danke dafür, dass du hier warst beim Sommerspecial in SWR1 Leute.
Vielen Dank für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.